Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Teil 7 unserer Sendereihe Kirche und Gesellschaft, katholische Soziallehre. Neben mir wieder der Grand Connoisseur, wenn ich sagen darf, Professor Spieker in dieser Materie. Manfred Spieker ist Ordinarius für christliche Gesellschaftslehre an der Universität Osnabrück und Präsident der Internationalen Vereinigung für christliche Soziallehre. Außerdem ist er Vertreter des Heiligen Stuhls beim Europarat, Beobachter genauer gesagt, und hat uns in den letzten Sendungen, insbesondere in der allerletzten, aufgeklärt über die großen Begriffe Subsidiarität, Gemeinwohl, Solidarität. Heute geht es jetzt um Wirtschaftsfragen, Wirtschaftsethik. Und in diesem großen Rahmen der Wirtschaftsethik wollen wir das Thema Arbeit behandeln. Herr Professor Spieker, Arbeit ist ja doch eigentlich eine mühsame Angelegenheit. Warum muss, warum soll der Mensch überhaupt arbeiten?
Es gibt nur ein Land, in dem der Mensch nicht arbeiten muss. Das ist das Schlaraffenland. In allen real existierenden Ländern, Umständen, Zeiten muss er arbeiten. Und in der Tat, die Mühsal gehört immer zur Arbeit dazu. Gelegentlich streiten sich Theologen, ob der Mensch schon im Paradies arbeiten musste. Ich würde sagen, ja, weil Arbeiten den Menschen auch glücklich macht. Aber im Paradies war die Arbeit dann vielleicht noch ohne die Mühsal. Das heißt ja auch, auf Dornen und Disteln sollst du dein Brot anbauen. Arbeit ist etwas, was unseren Alltag prägt. Jeder weiß, was Arbeit ist, ob es theoretische Arbeit, handwerkliche, landwirtschaftliche, ehrenamtliche, bezahlte Arbeit ist. Arbeit gehört so zum Alltag des Menschen, dass niemand Schwierigkeiten hat zu verstehen, was Arbeit ist. Ich frage Studenten manchmal in der Vorlesungen zur Wirtschaftsethik, was gibt es denn noch für spezifische menschliche Tätigkeitsformen außerhalb der Arbeit? Die kommen dann relativ schnell darauf, dass das Spielen, der Sport eine Tätigkeitsform ist, die man von Arbeit unterscheiden muss. Sie brauchen in der Regel ziemlich lange, auch Theologiestudenten, bis sie darauf kommen, dass auch das Beten eine spezifisch menschliche Tätigkeitsform ist, die nichts mit Arbeit zu tun hat. Arbeit ist rational geplante Tätigkeit des Menschen zur Gewinnung des eigenen Lebensunterhalts oder zum Schutz und zur Förderung seiner physischen und seiner sozialen Umwelt. Deshalb gehört auch die Geschichtswissenschaft zur Arbeit, die die soziale Umwelt des Menschen immer neu beschreibt, neu aufklären möchte, überhaupt wissenschaftliche Tätigkeit. Auch theologische Tätigkeit ist Arbeit. Arbeit hat eine subjektive und eine objektive Dimension. Die objektive Dimension besteht darin, Güter und Dienstleistungen herzustellen. Brot zu backen oder Bücher zu schreiben, eine Fernsehkamera zu reparieren oder eine Brille zu konstruieren. Diese objektive Dimension versteht auch jeder. Für den normalen Arbeitnehmer besteht die objektive Dimension der Arbeit darin, dass er ein Gehalt bekommt für das, was er tut. Und von dem Gehalt kann er seinen Lebensunterhalt bestreiten. Aber aus der Sicht der Wirtschaftsethik, vor allem der Sozialethik, ist die subjektive Dimension der Arbeit nicht weniger wichtig. Und die subjektive Dimension der Arbeit besteht darin, dass der Mensch sich durch die Arbeit entfaltet, seine Anlagen, seine Tugenden zum Ausdruck bringt, ja, dass er durch Arbeit mehr Mensch wird, so hat es Johannes Paul II. In seiner ersten Sozialenzyklika über die menschliche Arbeit 1981 ausgedrückt. Der Mensch wird durch Arbeit mehr Mensch. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt. In dieser Enzyklika schreibt Johannes Paul II., eine Voraussetzung für diese menschliche Arbeit ist, dass er die Schöpfung anerkennt. Ich muss gestehen, dass ich den Satz im ersten halben Jahr nach dem Erscheinen der Enzyklika bestimmt 4-mal überlesen habe. Ich dachte mir, warum muss der Mensch, damit, wenn er gute Arbeit verrichten will, die Schöpfung Gottes als Schöpfung anerkennen? Bis ich dann einmal auf einer Hauswand in Berlin ein Graffito aus der Aussteigerszene gelesen habe. Und auf dem Graffito war also zu lesen, Die Welt ist schlecht, warum soll Arbeit dann gut sein? Die Welt ist schlecht, warum soll Arbeit dann gut sein? Da ging mir erst der Sinn dieses Satzes in Laborem Exercens auf. Wenn ich die Schöpfung nicht anerkenne, als von Gott geschaffen, als gut, werde ich keinen Zugang zur Arbeit gewinnen. Dann wird Arbeit im besten Fall ein notwendiges Übel sein, mit dem ich halt das Geld für mein tägliches Brot verdiene. Oder ich gerate in die Position von Karl Marx, der sagte, Prometheus sei der große Heilige in seinem heiligen Kalender, denn der habe praktisch die Selbsterlösung gepredigt, indem er den Göttern das Feuer vom Himmel raubte. Also Arbeit wird dann zur Bedingung der Erlösung des Menschen bei Marx. Oder ich lande bei Sisyphus, Arbeit ist immer vergeblich, ist immer dasselbe, bringt gar nichts. Also um gute Arbeit zu verrichten, muss ich in der Tat die Schöpfung anerkennen. Da hat Johannes Paul II. Recht.
Bevor wir weiter in die Anthropologie der Arbeit sozusagen einsteigen, vielleicht doch den Aspekt, den Sie vorhin kurz gestreift haben, nämlich zur Arbeit gehört ja auch das Nichtarbeiten, die Muße. Ist das identisch, Nichtarbeiten, Muße oder anders gefragt, die Muße, lebt man um zu arbeiten oder arbeitet man um zu leben?
Also natürlich arbeitet man um zu leben. Arbeit hat immer instrumentalen Charakter. Wir müssten dann auch noch auf den theologischen Aspekt der Arbeit zu sprechen kommen. Später. Der lässt da doch noch mal einige Lichter aufleuchten. Also ich arbeite, um zu leben, aber ich kann nicht 7 Tage die Woche durcharbeiten. Wir können auch nicht jetzt hier in einem Tag 13 Folgen für diese Sendereihe machen. Ich brauche Pausen, um mich physisch zu erholen. Aber ich brauche auch die Muße. Und die Muße ist mehr als nicht arbeiten. Wenn ich nicht arbeite, dann kann ich mich auch ins Auto setzen und vielleicht das ganze Wochenende irgendwelche Landschaften abfahren und am Schluss bin ich erschöpfter als am Anfang dieser Tour. Muße heißt, sich öffnen für die Geheimnisse des Daseins, für die Geheimnisse Gottes. Muße heißt, sich öffnen für den Sinn des Lebens, der vielleicht mir im Gottesdienst sich erschließt, der sich aber auch erschließen kann in einer guten Lektüre, in einem guten Konzert. Ich weite meinen Horizont. Dadurch erhole ich mich, gewinne neue Perspektiven auf die Welt und das brauche ich, um wieder gut arbeiten zu können. Also der Sonntag hat schon seinen Sinn und Muße heißt, ich sage das noch einmal, mehr als nicht arbeiten.
Ist Muße Erkenntnis? Pieper schreibt, glaube ich, in seinem Büchlein, Muße übersetzt mit Schola, was ja auch mit Schule zu tun hat.
Ich würde sagen, Muße hat etwas mit Erkenntnis zu tun, die mir geschenkt wird auf verschiedenen Wegen, die mich mein Dasein neu begreifen lässt, die mich eben auch die Schöpfung und die Welt neu begreifen lässt und die dadurch Freude vermittelt. Und Freude vermittelt neue Energie für die Arbeit.
Das ist ja auch das Gemeinsame dann, der Erkenntnisgewinn aus der Arbeit oder auch aus der Muße, in dem einen Fall vielleicht geschenkt, in dem anderen Fall erarbeitet. Kommen wir zu diesem Aspekt der Lohntätigkeit. Ist das, oder andersherum, ist Arbeit immer Lohntätigkeit? Ist es eine Aktivität mit sozialem Bezug, immer sozialem Bezug? Sie sprachen vom Instrumentalcharakter. Oder ist es auch eine Tätigkeit für sich allein?
Arbeit hat immer einen sozialen Bezug. Selbst wenn ich in der Einsiedelei arbeite, werde ich meine Bücher dabei haben und die Bücher verdanken ihre Existenz wiederum anderen Druckern, Autoren, Händlern. Auf jeder arbeitet, so könnte man es auch formulieren, lastet eine soziale Hypothek. Das hängt mit der sozialen Natur des Menschen zusammen. Und das ist ja auch für viele Leute die zum Beispiel als Mutter bei der Erziehung kleiner Kinder sich aus dem Arbeitsleben, aus dem Erwerbsleben, nicht aus dem Arbeitsleben, aus dem Erwerbsleben zurückziehen, ein Grund dann, wenn die Kinder größer sind, wieder ins Erwerbsleben zurückzukehren, nicht weil sie das Geld bräuchten, sondern weil sie wieder unter Menschen sein wollten. Gut, manchmal können Menschen mit Menschen bei der Arbeit, Arbeitskollegen auch zur Last werden, zur schweren Last, aber es ist nicht die Regel. In der Regel freut man sich, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Ich freue mich hier in der Sendung mit Ihnen zusammen zu sein. Also ein sozialer Bezug ist immer da bei der Lohnarbeit. Ist natürlich die Erwerbstätigkeit, der Gewinn des Einkommens zum Unterhalt des eigenen Lebens der Hauptaspekt, weniger jetzt die soziale Dimension. Und dieser Lohn ist ein ganz wichtiger Aspekt der Arbeit, der muss gerecht sein, er muss hinreichend sein. Und da ist in den letzten 150 Jahren ja auch viel geschehen im Zuge der Industrialisierung. Übrigens gab es da vor 100 Jahren auch in der Soziallehre der Kirche heftigen Streit. Es gab in der Kirche starke Kräfte, die sagten, Lohnarbeit sei unsittlich. Man müsse gleichsam wieder zurückkehren in die Zeit vor der Industrialisierung. Und das ist ja eines der Hauptmerkmale des Kapitalismus, dass man seine Arbeitskraft verkauft gegen Einkommen, also die Lohnarbeit. Und da hat Leo der 13. eine klare Entscheidung getroffen, Lohnarbeit ist nicht unsittlich, aber der Lohn muss gerecht sein. Und nicht jeder Arbeitsvertrag ist schon an sich gut, wenn er frei abgeschlossen wurde. Es könnte ja sein, dass der Arbeiter in einer solchen Zwangssituation ist, weil er Einkommen braucht, dass er jede Arbeitsbedingung unterschreibt, jeden Arbeitsvertrag unterschreibt und Arbeitgeber in Versuchung kommen, diese Situation auszunutzen. Und deshalb, das war ziemlich aufsehenerregend in dieser ersten Sozialenzyklika, sagte Leo der 13., nicht jeder Lohnvertrag ist schon an sich gerecht, auch wenn er freiwillig eingegangen wird, sondern er muss bestimmte objektive Bedingungen erfüllen. Und dann hat er diesen Begriff vom gerechten Lohn geprägt, an dem sich die Ökonomen häufig stören.
Die Gewerkschaften auch.
Ja gut, die würden den Begriff nicht ablehnen, aber natürlich selber definieren, was gerecht ist. Also Lohnarbeit ist nicht ungerecht, sie ist wichtig, aber sie bedarf der gesetzlichen Regelung durch ein Arbeitsvertrags-, ein Tarifrecht.
Herr Professor, nun gibt es Arbeiten, die werden gesellschaftlich anerkannt und andere, die werden nahezu geächtet. Man macht das fest an der Entlohnung, jedenfalls in unseren Gesellschaften. Zum Beispiel, um nur eins zu nennen, hat die rot-grüne Bundesregierung in der letzten Legislaturperiode die Prostitution als Beruf anerkannt, verweigert aber den Hausfrauen die Anerkennung als Beruf. Ist das nicht eine Perversion des Begriffs Arbeit?
Manchmal, wenn irgendwas in düsteren Farben geschildert wird, fühle ich mich bemüßigt, zu widersprechen, doch noch was Gutes zu suchen, die Sache ein bisschen von einer anderen Perspektive zu sehen. In diesem Fall kann ich leider nur voll zustimmen. Es ist eine absolute Perversion, Prostitution der Arbeit, der Berufswelt zuzuschlagen und Hausarbeit, Erziehungsarbeit so zu ächten oder einfach hintanzustellen. Also es ist eine Perversion, die man eigentlich nur noch mit Sarkasmus kommentieren kann. Eine sarkastische Kommentierung entnahm ich mal einem Leserbrief eines Handwerksmeisters, der sagte, zu jedem Beruf gehört eine Ausbildungsordnung, in der man auch eine Lehrzeit absolviert. Er wüsste gerne von der Bundesregierung, wie das mit der Ausbildungsordnung und der Lehrzeit in diesem neu geschaffenen Beruf aussieht. Also in der Tat, das ist eine Perversion. Was die Ächtung und Respektierung der unterschiedlichen Arbeiten betrifft, in der Tat, da gibt es enorme Unterschiede, die uns manchmal den Atem anhalten lassen. Warum verdient ein Professor nicht das, was Boris Becker verdient oder ein Journalist nicht das, was Michael Schumacher verdient oder wenigstens ein Hundertstel davon? Also gut, das hat natürlich auch etwas mit einer freien Gesellschaft und ihren Präferenzen bezüglich der Unterhaltung und des Unterhaltungswertes bestimmter Tätigkeiten zu tun. Ein guter Tennisspieler unterhält mehr als ein Professor. Ja,
aber ich nenne das Beispiel auch deswegen, weil es sich bei dem Beruf der Hausfrau und Mutter ja doch um den Beruf für eine Gesellschaft schlechthin handelt. Ja, der Papst hat auch gesagt, dieser Beruf braucht im Vergleich mit anderen Berufen überhaupt nicht zu scheuen, ganz im Gegenteil. Und ist es nicht geradezu absurd, dass ausgerechnet dieser Beruf nicht oder so wenig entlohnt wird? Es gibt natürlich einige Länder, wir haben das in unserem Teil über Familie schon kurz angerissen, wo es eine Art Erziehungsgehalt oder eine Art Erziehungslohn gibt. Aber in Deutschland sind wir noch sehr weit davon entfernt. Muss dieser Beruf nicht auch ökonomisch entlohnt werden? Wäre das nicht gerecht?
Ist doch Knochenarbeit.
Ich bin mir immer noch etwas unschlüssig, ob ich in die Forderung nach einem Familiengehalt einstimmen soll. Muss gestehen, dass mich gerade Ihre Aktivitäten in diesem Bereich schon gelegentlich überzeugt haben und mich zu dem Ergebnis brachten, es wäre doch wichtig, einen Familienlohn zu fordern.
Ja, vielleicht nicht ein Familienlohn, das ist missverständlich. Wenn Familienlohn heißt, der Arbeitgeber soll gleichsam die ganze Familie bezahlen, also das Gehalt erhöhen, wenn der Arbeitnehmer Kinder hat, dann tut er der Familie keinen Dienst und dann wird er sich hüten, Arbeitnehmer einzustellen, die Familie haben. Und man muss auch sagen, die Regierung Kohl hat hier 1985 eine Revolution vollzogen, die sehr verdienstvoll war, indem sie für die Berechnung der Rente, der Altersrente, die Erziehungsleistung als einen die Rente steigernden bzw. ab 5 Kinder sogar rentenbegründenden Faktor anerkannt hat. Also erstmals wurde Rente nicht mehr nur an das Erwerbseinkommen gekoppelt, sondern auch an Erziehungsleistungen. Das fand ich einen wichtigen Schritt, auch wenn er materiell noch nicht groß war. Aber da müsste viel mehr geschehen. Ich bin auch der Meinung, man müsste ein Wahlrecht für Kinder einführen, einfach um den Wert der Familie mit Kindern wieder im Bewusstsein der Gesellschaft zu steigern.
Aber ich nenne das Beispiel auch, weil es hier auch um Leistungsgerechtigkeit geht. Und das ist doch ein Thema der katholischen Soziallehre. Muss die Kirche nicht stärker dafür eintreten? Der Papst tut es ganz konkret. Kardinal Meissner hat sich auch konkret dafür ausgesprochen. Dass es eine Art Familienlohn oder Erziehungsgehalt oder etwas Ähnliches gibt, damit diese Arbeit, die ja nun wirklich zum Teil Knochenarbeit ist, der Hausfrauen und Mütter, gerecht entlohnt wird. Wir hatten ja die Situation, dass wir in Deutschland zumindest alle ungerecht behandelt wurden, solange alle Kinder haben. Nun haben immer weniger Familien Kinder, lastet sozusagen diese Erziehungsaufgabe, die Bildung von Humankapital, was ja eben auch Arbeit ist, diese Bildung, auf immer weniger Schultern. Und deswegen wird die Gerechtigkeitslücke hier umso größer.
Also ich würde nicht von Familienlohn sprechen, weil der Begriff Familienlohn immer signalisiert, der Arbeitgeber soll den Lohn entsprechend der Familie bezahlen. Und das ist kontraproduktiv für die Familie. Der Begriff Erziehungsgehalt, finde ich, ist gut, denn das Erziehungsgehalt müsste der Staat bezahlen aus Steuermitteln. Da müssten auch die Kinderlosen dazu beitragen, dass die nächste Generation existiert. Und ein solches vom Staat zu bezahlendes Erziehungsgehalt hielte ich für legitimierbar, aus der Sicht der katholischen Soziallehre für begründbar. Da ist nur bei der jetzigen Regierung in Berlin nicht viel zu erwarten. Aber die Forderung sollte verstärkt werden.
Ja. Wie sieht denn in diesem Zusammenhang die katholische Soziallehre die ethische Dimension der Arbeit?
Einen Aspekt der ethischen Dimension haben wir schon angesprochen. Durch Arbeit wird der Mensch mehr Mensch. Das ist natürlich ganz fundamental ethisch, wenn man Ethik, was wir bei der Gelegenheit vielleicht noch tun könnten, definiert als philosophische oder theologische Reflexion über die Voraussetzungen für das Gelingen des menschlichen Lebens. Arbeit gehört dazu. Aber die Soziallehre geht noch viel, viel weiter. Sie sagt, Arbeit hat auch eine Bedeutung für das Heil des Menschen. Durch Arbeit wird der Mensch zum Mitschöpfer mit Gott, zum Co-Kreator. Und es gibt eine Stelle, die mich immer wieder fasziniert, in der das unübertroffen deutlich wird, das ist die Gabenbereitung in der Heiligen Messe. Wenn die Gaben bereitet werden, sagt der Priester beim Brot, Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Beim Wein, Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Und daraus wird Leib und Blut Christi. Das heißt, die Eucharistie wäre, auch wenn sie ein Geschenk Gottes ist, ohne menschliche Arbeit gar nicht möglich. Gott bezieht die Arbeit des Menschen mit ein in das Opfer der Messe, in die Kommunion. Und da verbinden sich anthropologische und theologische Dimension der menschlichen Arbeit in einer nicht mehr überbietbaren Weise. Natürlich könnte man noch andere Aspekte ansprechen, dass der Mensch durch die Mühsal der Arbeit auch reift, seine Trägheit bekämpft, sich vervollkommnet. All das ist auch wichtig. Aber die Heilige Messe zeigt, sie ist sogar wichtig für die engste Verbindung Gottes mit den Menschen.
Also hat die Arbeit eine Bedeutung für das menschliche Heil?
In jedem Fall. Und wenn der Mensch das begreift, dann freut er sich auch auf die Arbeit. Er macht sie gern, trotz der Mühsal, die sie hat. Und da soll sich niemand dem Irrtum hingeben. Es gäbe bestimmte Arbeiten, die mühselig sind, das Putzen oder am Fließband arbeiten, und andere Arbeiten, die mit Mühsal nichts zu tun hätten. Nein, das kennzeichnet jede Arbeit, selbst die der Sportstars, dass Mühsal und Freude miteinander verbunden sind. Die Arbeit zu heiligen ist eine wichtige Aufgabe, eine Pflicht jedes Christen. Johannes Paul II. Hat sie mit der Heiligsprechung des José María Escrivá auch jedem Christen anempfohlen. Er soll die Arbeit heiligen, er soll sich durch die Arbeit heiligen, seine Umwelt und die Welt durch Arbeit heiligen. Also wenn man sich das immer wieder vor Augen hält, und das ist eine Pflicht, dann ist Arbeit auch Freude. Die Soziallehre der Kirche hütet sich, in der Arbeit nur Arbeitsglück und Arbeitsfreude zu sehen. Das tut sie bestimmt nicht. Sie weiß um ihre beschwerlichen Dimensionen. Aber man darf auch nicht Arbeit jetzt nur mit Mühsal und Pflicht verbinden. Es ist ein Mitschöpfertum mit Gott.
Gelegentlich wird ja sozusagen der Eindruck erweckt, als sei die Arbeit entstanden nach der Zwangsräumung des Paradieses. Und im Paradies würde man sozusagen ohne Arbeit glücklich sein. Das ist doch, wenn ich das richtig verstehe, ein fundamentaler Irrtum. Arbeit gehört zur Heiligung, zur Menschwerdung, zur besseren Menschwerdung. Sie haben vorhin Johannes Paul II. Zitiert.
Also ich habe auch schon in der Theologenstreit erwähnt, ob im Paradies gearbeitet wurde oder nicht. Ich meine, ja, aber die Arbeit war noch nicht mit Mühsal verbunden. Das einzige Land, auch das habe ich schon genannt, wo nicht gearbeitet wird, das ist das Schlaraffenland. Und das Schlaraffenland ist was anderes als das Paradies. Also ich ziehe das Paradies dem Schlaraffenland vor. Ich sehe in der Arbeit etwas spezifisch Menschliches. Und der Mensch, der nicht arbeitet, verfehlt sein Leben.
Wir haben viel über den Arbeiter gesprochen. Die Kirche hat sich auch viel um den Arbeiter gekümmert, angefangen mit Ketteler, Kolping, Johannes Paul II. Sie haben entsprechende Enzykliken auch genannt. Im Schatten steht immer so ein bisschen der Unternehmer. Der arbeitet ja auch. Was sagt die katholische Soziallehre zum Unternehmer?
Sie hat ihn in der Tat lange vernachlässigt. In der katholischen Soziallehre ist diese Vernachlässigung, Gott sei Dank, 1991 beendet worden mit der Enzyklika Centesimus Annus zum 100. Jahrestag von Rerum Novarum. Und in Centesimus Annus finden Sie nun wirklich ein Loblied des Unternehmers. Nicht nur Mahnungen, wie früher gelegentlich. Da wurde der Unternehmer immer ermahnt, wenn er überhaupt vorkam, einen gerechten Lohn zu zahlen, zu Arbeitnehmern gerecht zu sein. In Centesimus Annus werden erstmals die spezifischen Fähigkeiten des Unternehmers erwähnt. Der Unternehmer ist ja eine Gestalt, die sich dadurch auszeichnet, dass sie Arbeit und Kapital, technisches und kaufmännisches Know-how zusammenführt. Ein Unternehmer muss Bedürfnisse der Menschen erkennen und dann durch die Produktion entsprechender Güter und Dienstleistungen befriedigen. Er muss vorausschauen, wie sich solche Bedürfnisse entwickeln und sie dann zu befriedigen durch diese Zusammenführung von Arbeit und Kapital, technischem und kaufmännischem Know-how, ist seine Leistung. In dieser letzten Sozialenzyklika Centesimus Annus finden sich da viele positive Aussagen. Auch die Aussage, dass der Unternehmer wichtig ist für das Gemeinwohl, wichtig ist, Arbeitsplätze zu schaffen, dass er, es gibt ein Menschenrecht auf unternehmerische Tätigkeit. Das hat Johannes Paul II. Schon 4 Jahre vorher in Sollicitudo Rei Socialis formuliert. Und gerade Entwicklungsländer vernachlässigen dieses Unternehmerrecht oft. Deshalb geht es ihnen auch häufig so schlecht. Das ist eben durch keinen Staat und keine zentrale Bürokratie zu ersetzen. Also man kann nicht mehr sagen, dass der Unternehmer vernachlässigt wird, aber für die ersten 100 Jahre der katholischen Soziallehre gilt das leider.
Wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Ich glaube, wir haben unser Essen oder unsere Pause redlich verdient. Das war Professor Manfred Spieker zum Thema Arbeit und im großen Rahmen Wirtschaftsethik. Wir werden in der nächsten Folge die Wirtschaftsordnungen behandeln. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie wieder dabei waren, und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.